Einen schönen guten Morgen auch von mir. Schön, dass ihr da seid. Als ich Teenie war und Jugendlicher, da gab es bei uns in der Familie Momente, die, glaube ich, heute eher selten sind. Zumindest so bei den Familien, wo ich so Einblick habe. Denn damals, da war es nicht so wie heute, wo du fast überall in Deutschland ein super Internet hast. Außer halt hier im Gewerbegebiet Pfaffenhofen. Und Streaming-Anbieter wie Netflix, Amazon Prime und jeder hat einen Laptop und ein Smartphone. Das gab's damals alles nicht. Wir hatten Internet damals bei uns zu Hause und so einen richtig großen, fetten, grauen Rechner im Keller. Aber ja, Amazon Prime, Netflix gab's alles damals noch gar nicht. Und das bedeutete, wenn man einen Film schauen wollte, war man angewiesen auf etwas, was, glaube ich, die Kinder heute gar nicht mehr kennen. Man nennt es Fernseher. Also da gibt's feste Zeiten, wo ein Film anfängt und man muss dann da auch sitzen, weil man kann nicht zurückspulen. Steinzeit wirklich so. Und dadurch, dass wir nur einen Fernseher hatten als Familie, war es halt so, man musste sich einigen, was man guckt. Wir waren damals 4 stimmberechtigte Mitglieder, die für das Abendprogramm irgendwie ihre Stimme oder ihr Veto einreichen konnten. Naja, und dann gab's halt Abende, die waren super, weil da fiel die Entscheidung auf Fußball oder Filme, wo was explodiert oder sowas halt. Dann gab's Abende, die waren so semi, ne, so Wetten, das halt lief dann, ne. So, da war meistens langweilig, aber ab und zu hat Thomas Gottschalk mal einen rausgehauen und dann dachte ich mir, jawohl, hat sich gelohnt. Und dann gab's Abende, die waren der Horror. Das waren die Abende, da lief oder da fiel die Wahl auf Rosamunde Pilcher. Ja, ich sehe, einige Leidensgenossen sind auch da. Für die, die jetzt länger nicht mehr geguckt haben, ja, das läuft immer noch. Das ZDF altert nicht, es zeigt weiterhin diese Reihe. Und das ist, also wer es wirklich nicht kennt, Rosamunde Pilcher ist immer eigentlich der gleiche Plot. Sie liebt ihn, er liebt sie. Aber es klappt irgendwie nicht, weil der eine rafft's nicht oder will nicht oder sie dürfen nicht, weil einer in einer Beziehung ist oder beide oder man stellt fest im Laufe des Films, wir sind verwandt und schwierig alles. Und am Ende kriegen sie sich doch. Das ist so mal grob zusammengefasst, was ich so damals gesehen habe. Und irgendwann dachte ich mir, nee, also da ist jetzt nicht so Spannung dahinter. Meine Mutter kam dann irgendwann mit dem Argument und sagte, ja Martin, die Geschichten sind nicht so gut, aber die Landschaften sind doch so schön. Da dachte ich mir, ja, mit dem Argument können wir auch Herr der Ringe gucken, ne? So, Neuseeland, schöne Berge, grüne Wiesen und es passiert auch noch was. Naja gut, es war wirklich so, ne? Allein die Titel der Filme. Ich habe mal nachgegoogelt, wie diese ganzen Rosamunde Pilcher Filme heißen. Ich habe euch mal das Best-of mitgebracht und ihr könnt euch ja mal überlegen, ob das euch anspricht. Also zum Beispiel in dieser Reihe gibt es einen Film, der heißt Der Stoff, aus dem Träume sind. Alte Herzen rosten nicht. Fand ich auch ganz gut. Segel der Liebe. Rosen im Sturm. Liebe am Horizont. Ja, so ging's mir auch. Was ich so dachte, nee, muss jetzt nicht sein. Überzeugt mich irgendwie nicht. Wenn du hier bist und sagst, och, alte Herzen rosten nicht oder Rosen im Sturm, eigentlich könnte ich mir vorstellen. Ich guck mal in der Mediathek, dann habe ich eine gute Nachricht für dich. Denn ich habe heute einen Predigttitel dabei, der würde perfekt in so eine Rosamunde Pilcher-Reihe reinpassen. Mein Titel heute für die Predigt heißt Sehnsucht unter Wellen. Ja, ich war auch über mich selbst schockiert kurz und habe dann aber gedacht, okay, ich glaube, es ist vom Heiligen Geist, ziehen wir es durch. Wenn du jetzt hier bist und sagst, ach nee, das klingt ja noch schlimmer als alte Herzen rosten nicht. Es wird nicht so romantisch, wie es klingt. Der Predigttext, da ist Action drin, Drama, Katastrophe und ein bisschen Horror sogar. Also es ist für jeden was dabei. Und bevor ich uns den vorlese, kurz zu der Vorgeschichte, damit wir es verstehen. Jesus ist mit seinen Jüngern, 12 an der Zahl, unterwegs in Israel. Sie machen viele Sachen. Und irgendwann kommt Jesus an den Punkt, dass er sagt, jetzt brauche ich mal ein bisschen Ruhe. Und er schickt seine 12 Jünger alle weg. Er sagt, ich gehe auf den Berg zum Beten, alleine, und ihr geht schon mal ins Boot, Fortbewegungsmittel der damaligen Zeit, fahrt über den See Genezareth, ich komme dann später nach. Da steigen wir mal ein und dann geht diese Geschichte folgendermaßen weiter. Ich lese mal vor aus Matthäus Kapitel 14, Abvers 24. Das Boot befand sich schon weit draußen auf dem See und hatte schwer mit den Wellen zu kämpfen, weil ein starker Gegenwind aufgekommen war. Gegen Ende der Nacht kam Jesus zu den Jüngern. Er ging auf dem See. Als sie ihn auf dem Wasser gehen sahen, wurden sie von Furcht erpackt. Es ist ein Gespenst, riefen sie und schrien vor Angst. Das ist der Horror, von dem ich gerade gesprochen habe. Aber Jesus sprach sie sofort an. Erschreckt nicht, rief er. Ich bin's. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Da sagte Petrus, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm, sagte Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Doch als er merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich. Er begann zu sinken. Herr, schrie er, rette mich! Sofort streckte Jesus die Hand aus und hielt ihn fest. Du Kleingläubiger, sagte er, warum hast du gezweifelt? Dann stiegen beide ins Boot und der Sturm legte sich. Und alle, die im Boot waren, warfen sich vor Jesus nieder und sagten, du bist wirklich Gottes Sohn. Ich denke mal, viele von uns hören den Text nicht zum ersten Mal. Das ist ein relativ bekannter Text, vielleicht sogar einer der bekanntesten Texte aus dem Neuen Testament. Mich begleitet der echt schon sehr lange. So gerade in meiner Anfangszeit als junger Prediger nach dem Studium habe ich viel über den nachgedacht, auch Predigten darüber gehalten. Er hat echt sehr intensiv zu mir gesprochen. Und man könnte jetzt aus diesem Text viele gute Predigten machen, weil da steckt enorm viel drin. Ganz viele kleine Details, wo man so beim ersten Drüberlesen gar nicht drauf fällt oder drüber stolpert. Und es passieren so viele Sachen in der Geschichte, wo man einhakt innerlich und sich denkt, wow, das ist krass, das ist stark. Hey, was bedeutet das? Und ich möchte mich heute so ein bisschen in dieser Predigt auf einen Satz fokussieren, nämlich den Petrus sagt hier. Als er Jesus dann sieht, da sagt er ja, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Als ich vor vielen Jahren mal eine Predigt gehalten habe zu diesem Text, da habe ich gesagt, in diesem Satz, da schwingt für mich sowas mit, da wird was offenbar über Petrus. Nämlich, ich lese da so eine tiefe Sehnsucht raus. Petrus hat eine Sehnsucht, nicht unbedingt bei Jesus zu sein, ne, wo er ja dann hinläuft übers Wasser, weil Jesus wäre ja wahrscheinlich eh ins Boot gekommen. Es ging ihm nicht drum, ey, ich will jetzt bei Jesus sein, sondern die Sehnsucht war eigentlich, ich möchte mal was erleben. Ich möchte was spüren. Ich möchte was Übernatürliches erfahren. Ich will nicht nur sehen, was Jesus da macht. Ich will selber. Ich möchte selber mal übers Wasser gehen. Ich will selber wissen, wie das ist, diese Kraft Gottes, diese Macht von Jesus am eigenen Leib zu erfahren. Da ist so eine Sehnsucht da bei ihm, weil warum sollte er es ansonsten machen? Was gibt es für ihn für einen Grund? Und ich kann mich in diese Sehnsucht so gut reinversetzen. Weil weißt du, als ich damals auch Teenie und Jugendlicher war, da kämpfte ich nicht nur mit Rosamunde Pilcher, sondern auch so ein bisschen mit meiner persönlichen Geschichte, weil ich war christlich aufgewachsen. Und ich kannte Gott schon immer und Bekehrung von mir ganz unspektakulär, hat sich auch nichts verändert danach, weil man lebte ja eh schon als Christ. Aber ich habe Bücher gelesen von ehemaligen Drogenabhängigen oder Berufsverbrechern, die irgendwann Jesus begegnet sind und er hat ihr ganzes Leben verändert. Und ich dachte mir immer, ach, das muss schon schön sein, da hast du was zu erzählen. Wenn du vorher Leute umgebracht hast, dann kommt Jesus und jetzt arbeitest du halt im Kinderdienst mit. Das ist eine Veränderung. So. Und da kannst du beweisen, Gott ist real, weil er hat das ganze Leben verändert. Da kann man endlich mal was sehen, da hätte man was spüren können. Ja, ich war halt schon immer Christ, ne? Ich hatte auch so diese Sehnsucht, hey, irgendwie mal was erleben mit Gott. Und vielleicht kennst du es auch, vielleicht willst du kein Berufsverbrecher werden, um da eine Bekehrungsgeschichte zu haben, aber vielleicht sagst du, hey, eigentlich so mal eine Heilung wäre schon schön. Mal, dass da wirklich jemand aus dem Rollstuhl aufsteht. Hat mir mal eine Person hier gesagt in der Gemeinde, hey, wenn hier mal im Gottesdienst ein Rollstuhlfahrer nach Gebet aufsteht und laufen kann, ja, dann glaube ich auch an Wunder. Vielleicht sagst du, hey, ich will mal wirklich erleben, wie das ist, wenn Kranke geheilt werden, wenn Tote auferstehen, wenn ich Gottes Stimme höre oder ihn einfach nur mal spüre, jetzt nicht so eine Einbildung oder so, sondern wirklich merke, boah, Gott ist richtig da. Ich möchte nicht nur hören, ich möchte nicht nur lesen, ich möchte nicht nur darüber singen, ich will es erleben am eigenen Körper. Vielleicht hast du auch diese Sehnsucht. Und ich glaube, wenn wir reinschauen in diesen Bibeltext, dann können wir mal unabhängig davon, ob du jetzt sagst, ja, möchte ich auch haben sowas, oder ob du sagst, nö, kenne ich eigentlich gar nicht, so ein Sehnsuchtsgefühl. Unabhängig davon können wir in diesem Bibeltext ein paar Punkte lernen, was Sehnsucht bedeutet, was Sehnsucht ist und sein kann. Und der erste Punkt in diesem Text, der ist sehr banal, was wir da über Sehnsucht erfahren, nämlich nicht jeder hat sie. Sehnsucht nach dem Übernatürlichen, nach Wunder, nach Gott erleben, hat nicht jeder. Auch nicht jeder Gläubige. In dieser Geschichte, wir fokussieren uns ja meistens entweder auf Jesus oder auf Petrus. Meistens auf Petrus. Ja, aber wir vergessen, der war ja gar nicht allein im Boot. Da saßen ja noch 11 andere Jungs mit drin. Und kein einziger von denen kommt auf die Idee, wenn der Petrus darf, will ich aber auch. So, wenn der auf dem Wasser laufen kann, Jesus, dann melde ich mich aber auch an. Ja, kein einziger. Nicht mal 10% der Bootsinsassen kommen auf die Idee, ich möchte das ausprobieren. Ich möchte mal wissen, wie das ist. Herr Jesus, zeig mir das mal. Lass mich das mal erleben. Noch nicht mal 10%. Ich glaube, einige von den Jüngern saßen im Boot und dachten sich, ach, der Petrus schon wieder. Warum muss er das machen? Reicht doch, wenn der Herr hier übers Wasser zieht. Warum Petrus auch? Andere haben sich gedacht, ey, es ist dunkel, nass, kalt, eklig. Wir wollen nach Hause. Und Petrus, er muss jetzt wieder hier seine Schau abziehen. Die haben gar nicht verstanden, warum. Und einige saßen wahrscheinlich im Boot und dachten sich, ich warte erstmal ab, ob er es überlebt. Und wenn es klappt, dann überlege ich mir auch mal, ob es geht. Aber erstmal zuschauen. So. Noch nicht mal 10%, nein, nur einer von 12 kommt auf die Idee, hat diese Sehnsucht, ich will es probieren. Und ich glaube, das ist mal wichtig zu verstehen, weil vielleicht geht es dir ähnlich wie mir oder auch andere Leute, die ich so kenne, wenn wir gerade in so einer Phase sind, der Sehnsucht, der Begeisterung, der Leidenschaft, des Feuers. Ich war in Bad Gandersheim letzte Woche, da ist immer Feuer und feurig und so. Wenn man selber in so einer Phase ist, man ist oft so unbarmherzig mit Leuten, die das gerade gar nicht haben. Wenn man gerade voll unterwegs ist und sagt, und wir gehen auf die Straße und wir beten und wir machen Heilung und wir strecken uns aus und alles. Und jeder, der nicht mitmacht, ist erstmal unter dem Generalverdacht, oh, hat sein Feuer verloren, ist so ein Sofa-Christ, ist bequem, gehört eigentlich gar nicht wirklich dazu. Einer von 12. Und es ist auch interessant in dem Text, dass Jesus keinen einzigen von den 11 im Boot kritisiert und sagt, ja, wieso wolltet ihr denn nicht? Vielleicht der Einzige, der Kritik bekommt, ist Petrus, der da rausgegangen ist. Ich glaube, wir dürfen das mal verstehen. Es gibt Momente in unserem Leben, es gibt Phasen bei uns allen, da haben wir vielleicht diese Sehnsucht. Und es gibt Momente, da haben wir sie vielleicht nicht, warum auch immer. Aber wenn wir gerade auch unterwegs sind und sagen, hey, wir wollen und leidenschaftlich und mit allem, was dazugehört, hey, lasst uns nicht die verurteilen, die vielleicht gerade nicht aus dem Boot rausspringen wollen, sondern die erstmal warten, die gucken, die zuschauen. Lasst uns das doch wertschätzen, dass man als eine Gruppe unterwegs ist. Und die einen sind gerade voll in der Sehnsucht, in der Leidenschaft, andere können es gerade nicht, warum auch immer. Und andere sind eher vorsichtig, die gucken erstmal, was passiert, ob das Wasser wirklich trägt. Eine Einheit, eine Gruppe lebt ja davon, dass Menschen unterschiedlich sind und sich gegenseitig ergänzen. Und deswegen lasst uns auch diese Barmherzigkeit da haben mit Leuten, die sagen, ich würde lieber erst nochmal kurz im Boot sitzen bleiben und gucken. Nicht jeder hat diese Sehnsucht. Petrus hat sie. Und seine Sehnsucht zeigt etwas. Nämlich, ein zweiter Punkt hier, Sehnsucht vertraut auf Jesus. Du kannst Wunder tun. Das ist ja das, was Petrus mit diesem Wunsch, ich will aufs Wasser gehen, ausdrückt. Der weiß ja eigentlich, Wasser trägt nicht. Der ist Fischer, der ist am See aufgewachsen, der ist schon oft ins Wasser gesprungen, der weiß, das funktioniert nicht. Der weiß, das ist eigentlich verrückt, was ich hier vorhabe. Eigentlich ist das dämlich, weil Wasser kann nicht tragen. Also eigentlich wäre so eine Sehnsucht Wahnsinn. Aber warum ist es eine gute Sehnsucht? Weil er sagt, ja, aber ich weiß, Jesus kann's. Und das ist der Unterschied zwischen irgendwelchen Spinnereien und irgendwelchen scheinbaren Visionen, die man hat, und wirklich einer Sehnsucht nach dem Übernatürlichen. Weil man sein Vertrauen nicht setzt auf das eigene, auf die Fähigkeiten, auf die Naturgesetze, die Rationalität, sondern sagt, hey, das alles existiert und ist gut. Aber ich weiß, es gibt auch einen, der kann das außer Kraft setzen. Nämlich Jesus. Sehnsucht, wenn du die hast, dann
drückst du damit auch aus, ich vertraue auf Jesus. Warum beten wir hier für Kranke? Ja, nicht, weil wir denken, sobald wir die Hände irgendwo draufpacken, funktioniert irgendwas Magisches und dann werden die gesund oder wenn wir irgendeine bestimmte Formel sprechen, geht's. Nein. Wir beten auch nicht für Kranke, weil wir sagen, wir haben medizinische Studien gelesen mit dem Händeauflegen, das wirkt total gut. Nein, wir beten, weil wir sagen, wir können es nicht. Aber Christus kann es. Und durchs Gebet, durch das, dass wir für Kranke beten, drücken wir einfach nur aus, Jesus, wir glauben, du kannst es. Wir selber nicht. Wir können keinen gesund machen, wir können nichts machen. Aber Jesus, du kannst es. Und wir drücken das aus durch das Gebet, unsere Sehnsucht, tu es, lass es uns sehen, wie dieser Mensch jetzt gesund wird. Sehnsucht bedeutet Vertrauen auf diesen Christus. Du kannst es tun, du kannst das Unmögliche möglich machen. Und Petrus weiß das, hey, er selber, er kann es nicht. Er kann jetzt nicht selbst entscheiden, ich laufe auf dem Wasser, sondern er weiß, ich bin angewiesen auf Jesus. Und deswegen macht er was ganz Entscheidendes, er wartet. Sehnsucht ist bereit zu warten. Der springt nicht einfach direkt aus dem Boot, als er Jesus sieht. Weil er sich denkt, so, ja, wenn der Herr das dann kann, dann darf ich das auch. Wenn Jesus es vermag, ja, Gott wird das bei mir jetzt schon auch machen. Macht er nicht. Sondern was sagt er? Wenn du es bist, befiehl mir, dass ich zu dir komme. Und erst als Jesus sagt, komm, da steigt er aus. Nicht vorher. Und manchmal sind wir so, wenn wir in diesem Sehnsuchtsmodus sind und sagen, wir wollen jetzt sehen, Erweckung, Heilung, Totenauferweckung, was auch immer, dann sind wir manchmal so mit dem Kopf durch die Wand. Jetzt marschieren wir einfach los. Und es gibt, ich habe Geschichten gehört von euphorisierten Christen, die haben kranke Menschen durch die Stadt verfolgt, durch die Fußgängerzone, weil die wollten beten und die wollten aber nicht, die Kranken. Und die hinterher, und das hat dem Reich Gottes keinen Gefallen getan, ehrlich gesagt. Da wurde die nächste Straßenevangelisation erstmal abgesagt. Diese Geschichte hier ist überhaupt nicht dafür geeignet zu sagen, hey, wenn wir Sehnsucht haben, lass uns was Dummes machen, weil Gott wird sich dann schon zeigen. Nee, gar nicht. Nicht einfach aus dem Boot springen und sagen, ja, und jetzt werden wir was erleben. Sondern sagen, warte, bis Jesus ruft und sagt, komm. Das ist ja dieser Punkt. Hey, ja, wir haben eine Verantwortung von Gott bekommen. Und ja, wir können uns auch frei entscheiden für Dinge, ja. Und wir haben eine Sehnsucht und das ist alles gut. Aber manchmal braucht unsere Sehnsucht auch eine gewisse Selbstbeherrschung. Zu sagen, hey, ich renne nicht einfach los, weil es sich gerade gut anfühlt, sondern ich will warten, bis Gott sagt, komm, jetzt ist der Zeitpunkt. Sehnsucht ist bereit zu warten. Und Petrus erwartet, zugegebenermaßen nicht so lange, weil Jesus dann sagt, komm, Ziel erreicht, super. Aber dann beginnt ja das Gefährliche der Geschichte. Jetzt kommt ja ein ganz kritischer Punkt, denn jetzt muss er ja ins Risiko gehen. Sehnsucht geht ins Risiko. Weil auf einmal merkt Petrus ja, gut, ich muss aus dem Boot raus. Und das ist jetzt für uns natürlich keine große Offenbarung, weil wir sagen, ja klar, wenn du auf dem Wasser laufen willst, musst du halt da aussteigen, fertig. Aber wir dürfen ja nicht vergessen, dieses Boot war der einzige Grund, warum Petrus noch am Leben war in dieser Nacht. Er war seit Stunden auf diesem Boot, mitten auf dem See, Wellen, Sturm, es war stockdunkel, standen ja keine Flutlichtmasten irgendwo am See Genezareth am Ufer. Es war stockdunkel. Und Petrus weiß, hey, wenn ich hier jetzt untergehe, dann will ich ertrinken. Aber das Boot hält mich. Und jetzt kommt er aber an den Punkt zu sagen, ich muss aber eigentlich genau aus diesem Boot raus. Meine Sicherheit aufgeben. Und ich glaube, das ist so dieser ganz kritische Punkt, wo auch sehr sehnsüchtige Menschen dann oft stehen bleiben und sagen, weiß ich nicht. Herr Jesus, du siehst, meine Sehnsucht ist groß, aber die Angst ist irgendwie größer. Es ist eine Sache zu sagen, ich habe eine Sehnsucht danach, mal so richtig Gottes Versorgen zu erleben. Aber es ist eine andere Sache zu sagen, ja, ich bin auch bereit, erstmal bedürftig zu werden. Hey, wir alle wollen erleben, dass Gott uns mal das Geld schenkt, dass unsere Kinder auf Klassenfahrt gehen können. So, wäre super. Aber richtig cool ist es, wenn wir immer noch genug auf dem Konto haben, um es im Zweifel selber bezahlen zu können. Noch so ein bisschen Sicherheit. Ich kenne Menschen persönlich, zu denen hat Gott mal gesprochen, räumt euer ganzes Konto leer. Gebt es weg, spendet es. Auf null. Ja, die standen nicht am Geldautomat und dachten sich, Halleluja, was für eine tolle Idee von unserem Herrn, wem kann ich das Geld geben? Ja, die standen da und dachten sich, ja, wenn ich es weggebe, ja, dann ist es ja weg. Ja, und was ist denn, wenn Gottes Versorgung da nicht kommt? Es ist eine Sache zu sagen, wir haben Sehnsucht nach Heilung und mal Wunder Gottes zu erleben. Es ist aber eine ganz andere Sache, wenn mein Teamkamerad beim Fußballtraining umknickt und ich mir überlege, hinzugehen und jetzt für den zu beten, weil was, wenn es nicht klappt? Dann ist der erstmal traurig, der Herr Jesus ist schwer blamiert, weil alle anderen sehen ja, es geht nicht. Was ist, wenn es nicht klappt? Risiko, Sicherheit loslassen, aus dem Boot aussteigen, da kann man super drüber predigen und das klingt auch in der Geschichte total toll. Aber was ist, wenn man auf einmal selber merkt, hey, meine Sehnsucht hat einen Preis, ich muss da was loslassen. Sind wir dann wirklich bereit dazu oder nicht? Petrus hat so eine große Sehnsucht, dass er in ein Risiko reingeht. Er lässt das Boot hinter sich. Und das Ergebnis ist, er erlebt was. Und zwar was richtig Krasses. Ja, Sehnsucht lässt dich was erleben. Das ist der fünfte Punkt. Er geht auf dem Wasser. Das funktioniert. Der läuft Jesus entgegen. Frag mich nicht wie, ich weiß es auch nicht. Gibt da die absurdesten Theorien. Er geht auf dem Wasser. Es ist ein Wunder. Es passiert. Und das ist auch dieser große Unterschied zwischen Petrus und den anderen 11 Jüngern. Ich habe ja gesagt, hey, lass uns niemanden verurteilen, der vielleicht diese Sehnsucht gerade nicht hat. Jesus hat das nicht getan. Und er hatte diese 11 Jünger im Boot nicht weniger lieb als Petrus. Und diese 11 anderen Jünger, sie waren keine schlechteren Christen, würden wir heute sagen. Oder weniger gläubig oder wie auch immer. Nein, waren sie nicht. Wenn man sich mal anschaut, was die alle noch für eine große Geschichte gemacht haben, also Judas mal ausgenommen, das ist krass, Gott hat die mächtig gebraucht. Nein, die waren nicht schlechter. Der einzige Unterschied zwischen Petrus und ihnen war, Petrus hat was erlebt. Petrus konnte später mal die Story erzählen und sagen, liebe Kinder, kommt mal her, soll euch Onkel Petrus mal erzählen, wie das damals war, auf dem Wasser und dem See. Boah, ja, die anderen konnten nur sagen, ja, wir waren dabei, wir haben es gesehen. Und das ist dieser große Unterschied, den Sehnsucht macht. Sehnsucht macht dich nicht zu einem besseren Christen. Aber Sehnsucht kann dich halt an Orte bringen und dich Dinge erleben lassen, die du ohne diese Sehnsucht niemals sehen würdest. Sehnsucht kann dich auf Wege führen, die du sonst nie gehen würdest. Und das ist der Punkt. Sehnsucht kann dich Geschichten erzählen lassen, weil du erlebst etwas. Es bringt dich an Orte, eben wie Petrus auf das Wasser. Du bist nicht besser und die anderen nicht schlechter oder umgekehrt. Aber Sehnsucht lässt uns halt etwas erleben, was wir sonst nicht sehen würden. Und es wäre super, wenn ich jetzt hier aufhören könnte, weil das wäre jetzt dann richtig ermutigend. Dann hätte ich einen schönen Aufruf auf und würde sagen, komm, also ihr seht, es lohnt sich. Lasst uns doch mal alle überlegen, was das Boot ist, was uns festhält. Weg damit, steigen wir aus, verbrennt das Schiff und jetzt erleben wir was. Ja, die Geschichte geht aber weiter. Ich kann ja jetzt leider nicht aufhören und sagen, ja, alles super geklappt beim Petrus. Ja, ja, der ist gelaufen, nur er ist halt kurze Zeit später auch untergegangen. Und das zeigt uns hier auch, Sehnsucht garantiert keinen Erfolg. Es ist eben nicht so, dass eine tiefe Leidenschaft, eine Sehnsucht nach mehr, eine tiefe Hingabe, ein heiliger Lebensstil, such dir aus, was du willst, all diese erstrebenswerten Dinge, dass uns das immer ein glattes und einfaches Leben garantiert. Und jeder Sturm schweigt und jedes Wasser trägt uns und wir laufen darüber einfach weg von Sieg zu Sieg, wie es bei Paulus heißt. Es ist ja nicht so. Petrus steigt aus dem Boot, er läuft, es ist alles gut, Sehnsucht ist da, Leidenschaft ist da, Glaube ist da, alles super. Ja, und dann kurze Zeit später macht's blub. Die Bibel sagt hier, er sieht den Sturm, er sieht die Wellen. Ja, aber ich habe mich so gefragt, das hat er ja seit Stunden gesehen. Also der Sturm war ja seit Stunden schon da und Petrus hat stundenlang gegen den angekämpft. Der wusste ja schon, als er aus dem Boot gestiegen ist, dass es stürmisch ist. Sehnsucht kann uns manchmal auch ein bisschen blind machen für die Realität. Manchmal kann Sehnsucht uns auch so begeistert werden lassen, dass wir in dem Moment, wo wir richtig emotionalisiert sind und wow und voll Feuer, dass wir manche Dinge so ausblenden. Und dann sind wir unterwegs und wir freuen uns. Wow, es wirkt, es ist super. Ja, jetzt kann ich mal wieder gucken, was in der Welt so los ist. Oh, da ist ja eine Welle. Und das passiert Petrus und er sinkt ein. Nur weil wir feurig sind, leidenschaftlich oder weil wir schon Wunder erlebt haben, heißt das nicht, dass immer alles klappen wird und glatt läuft in unserem Leben. Wir hatten vorhin dieses prophetische Wort hier über Wüstenzeit. Das ist ja sowas Ähnliches. Die Standardantwort, wenn irgendwie es schwierig wird und trocken und Wüste, ist oft so eine Frage dann, ja, was hat man falsch gemacht? Was hat man falsch gemacht? Ja, manchmal gar nichts, weil wir es gehört haben, weil es Gottes Wegführung ist für uns. Dass wir auch manchmal in Orten sind, die sehr herausfordernd sind. Und manchmal kann es auch so mit diesem Wasser sein, dass wir auf einmal einsinken und uns denken, Gott, warum? Sehnsucht garantiert noch keinen Erfolg. Aber die Geschichte ist Gott sei Dank auch hier noch nicht zu Ende. Ich habe noch einen letzten Punkt dabei. Nämlich folgenden. Sehnsucht vertraut auf Jesus. Die sehr aufmerksamen Predigtzuhörer werden gemerkt haben, Moment mal, den gab es aber schon mal. Hab ich irgendwo schon mal gehört. Zweiter Punkt. Sehnsucht vertraut auf Jesus, hat er ja schon gesagt. Ja, ich möchte ihn nochmal wiederholen, weil das Vertrauen von Petrus verändert sich in dieser Geschichte. In diesem zweiten Punkt hier, Sehnsucht vertraut auf Jesus, du kannst Wunder tun. Worum ging es Petrus da? Ich will was erleben. Ich will auf dem Wasser gehen. Zeig mal, was du kannst, Jesus. Am Ende dieser Geschichte vertraut Petrus auf eine ganz andere Art. Er ruft nämlich, Herr, rette mich. Er sagt auf einmal nicht mehr, Herr, lass mich jetzt weiterlaufen, heb mich wieder hoch, dass ich weiterlaufen kann oder lass mich fliegen oder was auch immer. Er sagt, Herr, rette mich. Auf einmal geht es ihm nicht mehr darum, ich will jetzt was erleben mit Jesus und ich habe da eine Sehnsucht nach mehr und so, sondern es ging um eine existenzielle Sache. Rette mein Leben, Herr. Und das Schöne an dieser Geschichte ist ja, sofort streckte Jesus die Hand aus. Bei Luther heißt es, sogleich streckte Jesus die Hand aus. Jesus sagt nicht, ich lasse ihn noch mal ein paar Minuten drin, dass er mal sieht, was Unglauben für Folgen haben kann, pädagogische Erziehungsmittel, so. Macht Jesus ja nicht. Er lässt ihn auch nicht ertrinken, weil er sagt, ach, der ist es nicht wert, der hat versagt. Nein, manche Leute haben so ein Gottesbild. Sogleich zieht Jesus ihn raus. Und ich habe euch ja gesagt, ich habe mit diesem Text echt eine Geschichte. Der begleitet mich schon sehr lange, aber mir ist jetzt in dieser Vorbereitung auf die Predigt ganz neu dieser Punkt so bewusst geworden. Jesus, der Retter, der Petrus rauszieht. Weil so oft denken wir in dem Moment, wo wir an unserem Boot stehen, ins Risiko reingehen sollen, ja, was ist denn, wenn es schief geht? Was ist, wenn es nicht klappt? Was ist, wenn ich merke, mein Glaube reicht nicht oder die Umstände werden schlimmer oder es passiert irgendwas, was ich nicht einkalkuliert habe? Dann gehe ich unter und dann ist es vorbei. Ich glaube, so ist oft unser Denken, dass wir sagen, hey, sobald wir einsinken, aus welchem Grund auch immer, dann war es das. Und diese Geschichte hier zeigt mir ja, nein, da ist es eben nicht zu Ende, da, wo wir vielleicht einsinken, aus welchem Grund auch immer, sondern da geht es weiter. Denn da ist immer noch der Retter. Da ist immer noch Jesus, der uns rausziehen kann. Wo das Wunder versagt, ist der Retter immer noch da. Das ist so eine Botschaft der Geschichte. Dieses Wunder auf dem Wasser gehen, das klappte auf einmal nicht mehr. Aber der Retter war immer noch da. Und er hat immer noch ihn rausgezogen. Ich habe vor einiger Zeit mit einem Coach gesprochen, der mich so ein bisschen begleitet, berät. Und wir haben auch gesprochen so über Entscheidungen und Herausforderungen und was bedeutet eigentlich zu glauben. Und er hat zu mir gesagt, weißt du Martin, Glaube oder bedeutet ja nicht, Gott, also Gott zu vertrauen, zu glauben, bedeutet ja nicht, dass Gott uns immer die Optimallösung schenkt. Es wird immer alles so, wie wir uns das vorstellen. Immer alles super, immer alles großartig. Die Sonne scheint den ganzen Tag. Das ist es ja nicht. Sondern manchmal erleben wir Dinge, die haben wir uns nicht gewünscht. Die sind nicht schön. Da sinken wir ein, würde ich jetzt mal heute so mit beiden Worten sagen. Aber Glaube bedeutet dann genau in diesem Moment zu wissen und zu vertrauen, Gott ist immer noch da. Gott ist mit mir in dieser Herausforderung, in dem, was gerade schiefgegangen ist. Da, wo mein Gebet vielleicht nicht erhört wurde. Das bedeutet Glaube. Gott ist immer noch da. Der Retter ist immer noch mit mir auf diesem See. Sieben Punkte waren das zum Thema Sehnsucht. Und ich glaube ja, da wir alle unterschiedlich sind und auch an unterschiedlichen Punkten vielleicht stehen, so in unserem Leben, dass es vielleicht manche Punkte gab bei dir, wo du sagst, spricht mich gar nicht an, interessiert mich auch nicht, halte ich vielleicht auch gar nicht für so richtig. Aber dass es vielleicht bei dir ein oder zwei Punkte gab, wo du merktest, so, hey, irgendwie ja, das hat was zu tun mit meinem Leben. Das kenne ich, die Situation. Und ich möchte uns einladen, jetzt zum Abschluss dieser Predigt, dass wir, wenn du möchtest, jeder für sich an seinem Platz ein Gebet spricht, in deine Situation rein. Dass du selber Gott einfach mal persönlich sagst, wo stehst du gerade bei diesem Punkt mit Sehnsucht? Vielleicht hast du schon am Anfang der Predigt gemerkt, so ja, du hattest mal eine Sehnsucht nach mehr oder nach Gott, nach was auch immer. Und die ist aber weg, aus welchen Gründen auch immer. Ist gar nicht mehr da. Vielleicht möchtest du heute Gott bitten, dass er dir neue Sehnsucht schenkt, dass da was Neues aufwächst in dir. Vielleicht hast du gemerkt, so in meinem Alltag lebe ich gar nicht mehr so, als wäre Jesus wirklich als reale Größe vorhanden. Ein Gott, der Unmögliches möglich machen kann. Irgendwie, ich rechne gar nicht mehr so wirklich mit dem Eingreifen von Jesus im Alltag. Möchtest du Gott vielleicht neu bitten um Vertrauen, um einen neuen Glauben an diesen Christus, dem nichts unmöglich ist, wie wir das vorhin auch gesungen haben? Vielleicht hast du gemerkt, du bist so ein Kopf-durch-die-Wand-Typ und du springst aus dem Boot, da ist Jesus noch nicht mal auf dem Wasser gewesen. Vielleicht möchtest du Gott um Geduld bitten, abzuwarten, bis er dich ruft, bis er sagt, jetzt ist es soweit, geh los. Vielleicht brauchst du Mut, weil du dich an deinem Boot festklammerst. Vielleicht bist du schon so halb aus dem Boot draußen, aber du hast noch nicht erlebt, dass das Wasser trägt. Wollen wir Gott darum bitten? Möchtest du Gott darum bitten, dass er endlich dein Gebet erhört, dass da was sichtbar wird, dass das Wasser dich trägt? Vielleicht bist du vor vielen Jahren mal aus deinem Boot ausgestiegen und eingesunken, so wie Petrus. Und du bist bis heute enttäuscht. Und du fühlst dich von Gott verraten vielleicht sogar. Vielleicht möchtest du heute Gott bitten, dass er dir deine Enttäuschung nimmt. Dass er dir vielleicht zeigt, was war los damals. Dass er dir zeigt, dass er dich nicht verraten hat, dich nicht in irgendeine Falle gelockt hat, was auch immer du dir vorstellst. Vielleicht möchtest du Gott heute bitten, dass er das mit dir auf- und verarbeitet, was damals geschehen ist. Und vielleicht liegst du gerade noch im Wasser und kämpfst und du brauchst den Retter. Vielleicht zum ersten Mal, weil du merkst so, hey, eigentlich dieser Kampf gegen das Wasser ist eigentlich der Kampf gegen mein Leben. Ich komme nicht klar. Ich schaff's nicht allein. Vielleicht brauchst du heute diesen Retter. Dann sag ihm das doch. Jesus, hier bin ich. Zieh mich raus. Hilf mir. Rette mich. Lass uns ein paar Augenblicke kurz still sein. Jeder so an seinem Platz. Und wenn du möchtest, sprich doch einfach innerlich das aus, was dich jetzt gerade bewegt. Und sag es Jesus. Und ich werde dann mit einem Gebet von hier vorne diese Zeit dann beenden und abschließen.